Inhalt des Vortrags, im ersten Punkt, da werde ich eingehen auf den Punkt Evolution, ob das ein bewiesenes Faktum ist, ob das tatsächlich so ist, dass man sagen kann, dass die Evolution von der Amöbe bis zum Menschen bewiesen ist. Dann der zweite Punkt, was Evolution eigentlich bedeutet. Der dritte Punkt ist dann, da werden wir darauf eingehen, woher kommt eigentlich die Evolutionslehre. Der vierte Punkt sind dann die historischen Folgen der Evolutionslehre. Der fünfte, die nächste Stufe der Evolution. Und der sechste Punkt dann die Voraussagen der Bibel. Also wir werden da einen großen Bogen spannen vom Anfang der Welt bis zum Ende im Rahmen der Bibel und werden das mal also so betrachten. Evolution, ist es ein bewiesenes Faktum? Also wenn wir hier diese Evolution vor uns haben, dann wird üblicherweise unter Evolution, wenn man das liest, die Entwicklung von einer Urzelle bis zum Menschen über verschiedene Zwischenstufen verstanden. Die Wissenschaftler würden jetzt sagen, dass es auch noch Evolution gibt in Form von kleineren Anpassungen, aber da komme ich noch darauf zu sprechen. Die Evolution, von der ich jetzt hier rede und von der eigentlich die meisten Leute reden und darüber nachdenken, ist das von der Urzelle bis zum Menschen. Wir haben da drei Probleme mit dieser Evolution. Und das sage ich immer in meinen Vorträgen. Also das erste Problem ist das Problem der neuen Baupläne. Eine Entwicklung von der Urzelle bis zum Menschen erfordert bei jedem Entwicklungsschritt die Entstehung von neuen komplexen Bauplänen. Also so ein Lebewesen ist was unglaublich Komplexes. Ich erläutere das immer in meinen Vorträgen. Also so eine Zelle allein, eine einzelne Zelle, die hat eine unglaubliche Komplexität, vergleichbar mit einer mittleren Großstadt. Das wusste man damals zur Zeit von Darwin noch nicht. Der Darwin dachte, das sei irgendwie so eine gelartige Masse, so eine Zelle, und dass das Leben relativ einfach aufgebaut wäre. Man weiß heutzutage, dass neue komplexe Baupläne eben neue komplexe Informationen erfordern. Genauso wie ein Ingenieur, wenn der ein Auto konstruiert oder ein Flugzeug, dann muss er da jedes Mal neue Physik, neue Informationen reinstecken. Und diese Informationen haben keinen materiellen Ursprung. Die kommen nicht aus unserer materiellen Welt. Hier haben wir den Professor Williams, ein Vertreter der Evolutionsbiologie. Die Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Das sagt jemand, der die Evolutionstheorie vertritt, ja. Die wissen das, die Wissenschaftler, dass wir hier mit Information zu tun haben. Und die Entstehung neuer komplexer Baupläne bzw. neuer komplexer Tierarten ist noch nie im Labor beobachtet worden. Niemals. Ein Hund ist immer ein Hund geblieben, eine Katze immer eine Katze und eine Fruchtfliege immer eine Fruchtfliege. Gerade bei den Fruchtfliegen hat man über Jahrzehnte durch alle möglichen radioaktiven Bestrahlungen und Tests versucht, ein neues Lebewesen daraus zu produzieren. Und das hat nie funktioniert, sondern man hat immer nur Defekte in den Fruchtfliegen erzeugt. Anstatt der Entstehung neuer, komplexer Tierarten wurde, kann man auch sagen, stets nur eine Variation innerhalb vorgegebener Grenzen beobachtet. Also beispielsweise verschiedene Hunderassen oder verschiedene Muschelformen und Farben. Oder ganz ein gutes Beispiel, hier die Darwin-Finken. Darwin dachte ja, das sei ein Beispiel für Evolution. Man hat den Fink hier, Ecuador, Peru, der flog auf die Galapagos-Inseln und in relativ kurzer Zeit hat dieser Fink unterschiedliche Schnabelformen entwickelt, angepasst an die ökologische Nische, in der er war. Die einen sagen, haben Nektar gesaugt, die anderen haben Körner aufgeknackt oder Nüsse geknackt und dann mussten sich natürlich die Schnäbel verändern entsprechend. Man weiß heutzutage und man hat das beobachtet, dass das innerhalb von Jahrzehnten passieren kann, diese Anpassung. Darwin dachte, das wäre in Jahrmillionen passiert. Aber was man heutzutage auch weiß, es passiert relativ wenig, außer dass sich diese Anpassungen abspielen. Der Fink bleibt immer ein Fink. Also es wird nie ein anderes Tier draus, ja? Sondern nur im Prinzip werden bestimmte Parameter, sage ich mal, variiert bei dem Tier. Aber dabei ist es dann auch belassen. Also wie hier zum Beispiel, so eine Tomate ist nicht züchtbar. Also es hat einfach alles seine Grenzen, dieses Erbmaterial, man kann viel machen damit, man kann viel durch Züchten erreichen, aber die Züchter wissen, dass die Züchtung immer an Grenzen stößt. Also klare Grenzen hier. Und weil das so ist, haben auch die Entdecker des DNS-Codes, nämlich Watson und Crick, die ja den Nobelpreis dafür bekommen haben, ganz klar den Schluss gezogen, es muss eine Intelligenz des Erbgut geschaffen haben. Der Crick im Vordergrund wurde nicht gläubig. Aber auch er sagte Folgendes, die Außerirdischen waren es. Also er sagt im Prinzip, es muss eine Intelligenz gewesen sein. Er wollte nicht an Gott glauben, also hat er praktisch eine andere Intelligenz gebraucht. Und dann braucht er halt Außerirdische, die sozusagen viel höher entwickelt gewesen wären als wir Menschen. Damit löst er natürlich im Prinzip das Problem nicht, weil die Frage ist dann, woher kommen die Außerirdischen? Sind die wieder von anderen Außerirdischen erzeugt worden und so weiter? Und irgendwann landet man doch bei Evolution oder bei einem Schöpfer. Also letztlich klärt das nichts. Aber das zeigt uns einfach, die Information im Erbgut kann man sich rein wissenschaftlich gesehen nicht anders erklären als durch einen intelligenten Urheber. Das zweite Problem, das sind die Übergangsformen. Also auch bei den Fossilien, die die Vergangenheit der Erdgeschichte dokumentieren, fehlen die Hinweise auf die Entstehung neuer komplexer Tierarten. Wenn so ein Prozess stattgefunden hätte, dann müsste man ja in den Fossilien irgendwelche Übergänge zwischen den komplexen Tierarten beobachten. Und da ist es eben so, dass es keine einzige zweifelsfrei fossile Übergangsform zwischen zwei komplexen Tierarten gibt. Es gibt ein paar wenige, Handvoll vielleicht, die sind aber so stark umstritten. Es müsste aber zigtausende geben. Und diese Tatsache, dass die Übergangsformen fehlen, die zieht sich durch sämtliche Tiere, einschließlich dem Menschen. Also auch beim Menschen, wenn man sagen wir, der Mensch als eine Übergangsform aus einem affenartigen Vorfahren zu betrachten ist, dann fehlt hier die Übergangsform oder die Übergangsformen. Und immer wieder liest man in den Zeitungen vielleicht davon, aber dann verschwinden diese Nachrichten wieder, weil sich dann immer doch wieder herausstellt, es war doch keine Übergangsform. Und obwohl man jetzt schon seit Darwin sind es 150 Jahre sucht, hat man immer noch keine Übergangsform gefunden zwischen dem angeblichen affenartigen Vorfahren und dem Menschen. Der Dr. Michael Denton, evolutionistischer Molekularbiologe, sagt Folgendes, jede biologische Klasse ist auf der molekularen Ebene einzigartig isoliert und mit keinen anderen Zwischenformen verbunden. Es fehlen also die Zwischenformen auf der Ebene der Moleküle und der Fossilien. Also nicht nur, dass uns die Zwischenformen fehlen bei den Fossilien, auch bei den Molekülen, wenn man also sozusagen das Erbgut untersucht und schaut, gibt es da wenigstens irgendwelche Zwischenformen, auch da fehlen diese Zwischenformen. Das heißt, die Theorie ist damit nicht bestätigt, experimentell. Der Henry Gee, das ist der Herausgeber von der sehr bekannten Zeitschrift Nature, sagt das ziemlich krass, kein Fossil wird mit seiner Sterbeurkunde begraben. Eine Abfolge von Fossilien zu nehmen und zu behaupten, dass sie eine Entwicklungsreihe darstellt, ist keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern eine Behauptung, die dieselbe Aussagekraft hat wie eine Gute-Nacht-Geschichte. Er bringt es auf den Punkt, wenn man wissenschaftlich eine Hypothese nicht belegen kann, wenn man keine Indizien dafür hat, dann ist das Seifenblase, sage ich jetzt mal. Also eine Gute-Nacht-Geschichte. Zu dem Punkt ist in meinem Vortrag, hat Darwin recht, noch wesentlich mehr ausgesagt, aber ich habe das hier nur mal kurz zusammengefasst, weil das wichtig ist für den Vortrag heute Abend, damit Sie sehen, auf welchen Füßen steht eigentlich diese Theorie, rein wissenschaftlich gesehen. Das dritte Problem, das ich noch anschneiden möchte, da habe ich auch einen eigenen Vortrag dazu vorbereitet mittlerweile, geht um Degeneration. Also bei Evolution ist es ja so, dass sich immer die Dinge angeblich fortentwickeln, dass wir eine Fortentwicklung haben von einfacheren zu komplexeren Lebewesen. Und jetzt ist aber das Problem folgendes, dass wir anstatt Evolution, das heißt der Entstehung immer komplexerer Baupläne der Lebewesen, überall nur das Gegenteil beobachtet, nämlich Degeneration. Das Erbgut aller Lebewesen verschlechtert sich ständig und verliert Information, anstatt neue Information hinzuzugewinnen. Anschaulich gesprochen, wenn man hier die Information über die Zeit aufträgt, ganz vereinfacht, dann müsste sie nach der Evolutionstheorie irgendwie zunehmen. Fakt ist, was man beobachtet, die Information, der Informationsgehalt nimmt ab. Das ist jetzt nichts, was ein Geheimnis wäre, sondern das ist ein bekannter Punkt. Zum Beispiel hier der Professor Kondratschow, evolutionistischer Genetiker, sagt einfach Folgendes, kein Genetiker bezweifelt, dass der Mensch degeneriert. Ich werde es in meinem anderen Vortrag, falls ich den mal hier halten darf, erläutern, dass es so ist, dass unser Erbgut mit jeder Generation zwischen 100 bis 300 neue Mutationen hinzugewinnt. Hinzugewinnt in Anführungszeichen. Das heißt, wenn Sie jetzt Kinder haben, dann haben die bereits 100 bis 300 mehr Mutationen als Sie selbst. Und das ist ein unaufhaltsamer Trend. Das ist ein physikalisches Gesetz, dass sich sozusagen die Unordnung im Universum immer mehr ausbreitet. Sie wissen das, die Wärme zum Beispiel kann man nicht halten, Wärme verteilt sich. Oder im Kinderzimmer, da breitet sich auch sehr schnell die Unordnung aus. Das sind so anschauliche Beispiele dafür. Wir müssen eigentlich ständig gegen die Unordnung ankämpfen in unserem täglichen Leben. Wir müssen Energie aufwenden und unseren Geist anstrengen, damit Ordnung reinkommt. Und genau das passiert auch mit unserem Erbgut. Wenn da keiner eingreift und der Mensch schafft es nicht durch Gentechnik, dann degeneriert, verschlechtert sich das Erbgut kontinuierlich. Und das ist gerade der entgegengesetzte Trend für das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen ja eine Entwicklung nach oben und nicht nach unten. Also auf die Art und Weise kann man niemals ein neues Lebewesen produzieren. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Die Wissenschaftler, die die Evolutionstheorie vertreten, die wissen mittlerweile, dass sie in einer großen Krise stecken mit ihrer Theorie. Und es gab im Juli 2008 ein Treffen von 16 sehr bekannten evolutionistischen Wissenschaftlern im Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in Altenberg in Österreich. Und es gab dazu ein Buch von der Journalistin Susanne Masur, die ebenfalls Vertreterin der Evolutionstheorie war, aber die sehr ehrlich da geschrieben hat. Und sie hat einfach die gegenwärtige Krise in der Evolutionsforschung eingestanden. Also hier, das ist das Konrad-Lorenz-Institut. Und ich möchte nur ein paar wenige Zitate aus diesem Buch, das im Übrigen nur im englischsprachigen Raum interessanterweise erschienen ist, scheint man uns hier in Europa irgendwie solche Dinge gerne vorzuenthalten. Da heißt es in dem Buch, die Altenberg 16 erkennen an, dass die Evolutionstheorie ungeeignet ist, den Ursprung unserer gegenwärtigen Existenz zu erklären. Oder es konnte praktisch noch nie gezeigt werden, dass natürliche Selektion etwas mit Evolution zu tun hat. Oder noch krasser, einer der Altenberg 16 Wissenschaftler hat gesagt, ich glaube nicht, dass irgendwer weiß, wie Evolution funktioniert. Also das ist mehr oder weniger eine ziemliche Bankrotterklärung dieser Theorie. Ich fasse nochmal zusammen. Weder die Laborversuche noch die historischen Fossilienfunde unterstützen die Evolutionstheorie. Anstatt sich weiterzuentwickeln, degeneriert das Erbgut aller Lebewesen ständig. Da stellt man sich natürlich schon die Frage, bei so einer Theorie, die so wenig Substanz eigentlich hat, der Darwin konnte das noch nicht wissen, aber nach 150 Jahren weiß man es eigentlich viel besser. Man stellt sich die Frage, was steckt jetzt da eigentlich dahinter? Warum wird das immer noch vertreten, wenn das auf so tönernen Füßen steht? Und das ist der zweite Punkt, was Evolution eigentlich bedeutet. Lass mal einige Wissenschaftler hier wieder zu Wort kommen, die die Evolutionstheorie vertreten. Zum Beispiel hier der Professor Provine, ein Wissenschaftshistoriker, der sagt, lassen Sie mich zusammenfassen, was die moderne Evolutionsbiologie uns verkündet. Wenn ich sterbe, kann ich absolut sicher sein, dass ich tot bin. Das ist mein Ende. Es gibt keine letztliche Begründung für Ethik, keine letztliche Bedeutung des Lebens und auch keinen freien Willen des Menschen. Das ist konsequent die Evolutionstheorie durchgedacht. Warum? Evolution bedeutet ja, dass es nur Materie gibt. Wenn der Mensch stirbt, ist es folglich vorbei. Der Mensch ist das Ergebnis eines langen Evolutionsprozesses und er ist vollkommen durch seine Gene bestimmt. Der Mensch hat keinen freien Willen. Die Gene legen fest, was gut oder böse ist. Gut ist, was dem Überleben dient und alles andere ist schlecht oder böse. Sie sehen also, die Ethik wird hier erklärt über das Überleben. Das sei sozusagen in unsere Gene einprogrammiert. Wir müssten sozusagen auf bestimmte Art und Weise handeln. Das sei ein Naturgesetz. Und infolgedessen hätte dann der Mensch letztlich gar keinen freien Willen. Hier der Professor Meyer, evolutionistischer Biologe, sagt Folgendes, der Darwinismus lehnt alle übernatürlichen Phänomene und Begründungen ab. Die Theorie der Evolution durch natürliche Selektion erklärt das Angepasstsein und die Vielfalt in der Welt rein materialistisch. Auch ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, Professor Stephen Gould, sagt Folgendes: Darwin hat für die Deutung der natürlichen Vorgänge eine in sich logische, materialistische Philosophie zugrunde gelegt. Die Materie ist die Grundlage aller Existenz. Bewusstsein, Geist und sogar Gott sind nur Wörter, die die Wunder neuronaler Komplexität widerspiegeln. Also er sagt, spiegelt sozusagen die Komplexität unseres Gehirns wider und der Vorgänge, die da drin sich abspielen. Gott ist nur eine Einbildung, auch unser Bewusstsein ist letztlich nur ein materieller Vorgang. Hier der Professor Levontin, evolutionistischer Genetiker, sagt, wir haben eine Verpflichtung dem Materialismus gegenüber. An eine allmächtige Gottheit zu glauben, bedeutet zuzulassen, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt die gleichförmigen Abläufe der Natur unterbrochen werden, dass Wunder geschehen können. Dieser Materialismus ist absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Hier sehen Sie, diese Leute haben sich von vornherein darauf eingeschworen, auf ihr Weltbild und lassen einfach nichts anderes zu. Dementsprechend sind sie auch gar nicht in der Lage, sozusagen aus ihrem Denkrahmen auszubrechen und anders zu denken. Die haben sich schon so festgelegt. Die haben sich festgelegt auf den Materialismus und das bedeutet letztlich Evolution. Ich fasse nochmal zusammen und bewerte es auch schon etwas. Evolution ist eine materialistisch-naturalistische Weltanschauung. Sie lehnt alle übernatürlichen Begründungen ab und verneint damit, weil sie ja alles Übernatürliche ablehnt, die Existenz Gottes. Man nennt es auch Atheismus. Die Evolutionisten, und das ist jetzt ganz wichtig, weil das wird sich wie ein roter Faden sozusagen durch meinen Vortrag heute ziehen, erheben nicht Gott zum höchsten Prinzip, sondern ihre eigene Vernunft. Irgendein höchstes Prinzip muss der Mensch ja haben. Und die Vertreter der Evolutionstheorie machen ihre Vernunft zum höchsten Prinzip. Und die sagen, mit der Vernunft kann ich alles ergründen. Und auf die Vernunft verlasse ich mich. Gut, also das ist jetzt, was Evolution eigentlich bedeutet. Ist jetzt Evolution etwas Neues? Oder ist es etwas, was es schon lange gibt vielleicht? Woher kommt die Evolutionslehre? Da müssen wir weit zurückgehen. Wir werden heute im Laufe des Abends, denke ich mal, immer noch weiter zurückgehen. Ich fange mal hier mal an mit der Entwicklung der Evolutionslehre bei den alten Griechen. Und zwar mit Anaximander ungefähr 580 vor Christus. Er schlug vor, dass die ersten Lebewesen aus dem Wasser kamen und dass der Mensch von den Tieren abstammt. Ist ja schon sehr interessant. Ja? Das sagt ja auch die Evolutionstheorie. Der Mensch würde von den Tieren abstammen und die ersten Lebewesen kämen aus dem Wasser, die Urzelle. Jetzt ist hier interessant Folgendes. Anaximander ging, wie auch sein Schüler Pythagoras, das ist unser Begriff, oder die meisten von Ihnen aus der Schule, der pythagoreische Lehrsatz, ging wie sein Schüler Pythagoras aus der materialistisch-naturalistischen Philosophenschule des Thales hervor. Auch das ist vielleicht der Begriff, der Thaleskreis. Der eine oder andere hat sicherlich im Zirkel schon so einen Thaleskreis konstruiert. Also das waren auch Mathematiker. Aber viele der Ideen dieser Philosophenschule hatten mythische Wurzeln. Beispielsweise ist bekannt, dass Thales Pythagoras ermutigt hat, Reisen nach Ägypten, Assyrien und Indien vorzunehmen, wo dieser nicht nur Erkenntnisse aus der Mathematik, sondern auch esoterisches Wissen sammelte. Und darunter auch die mythischen Lehren der hinduistischen Brahmanen. Das ist also etwas, was in der Regel nicht so bekannt ist. Man denkt hier immer nur an die Mathematiker, aber dass sozusagen diese Philosophen ja auch irgendwo ein philosophisches, weltanschauliches Gebäude gebraucht haben, das wird in der Regel nicht so diskutiert. Und sie haben sich im Wesentlichen eigentlich bedient bei diesen mythischen Lehren, insbesondere eben bei den hinduistischen Brahmanen. Und die Sache sieht zum Beispiel hier so aus, die Hinduisten, die haben ja sowas wie eine Evolution. Die Hinduisten glauben ja an diese Wiedergeburt, an diese ständige, man stirbt und wird neu geboren und dabei entwickelt man sich sozusagen immer höher. Man kann auch wieder zurückfallen in dieser Entwicklung. Erinnert ja schon irgendwie an diese darwinschen Figuren, die man da sieht, wo der Mensch aus dem Affen hervorgeht oder affenartigen Vorgänger hervorgeht und sich weiterentwickelt. Da ist dieser Gedanke auch schon drin, dass das erste Leben aus dem Wasser kam, sehr interessant. Also wesentliche Elemente der Evolutionstheorie bereits im Hinduismus drin. Empedokles, etwas später, hat dann vorgeschlagen, dass sich die ersten Pflanzen und Tiere stark von den heutigen unterschieden und nur bestimmte Pflanzen und Tiere durch Zufall bis in die Gegenwart überlebten. Da haben wir jetzt hier schon eine Art Selektionsmechanismus und der Zufall spielt eine Rolle, was in der Darwin'schen Theorie ja auch ganz wichtig ist. Also weitere Komponenten, die jetzt hier dazu erfunden wurden. Dann hier 350 vor Christus ungefähr Aristoteles. Er schlug eine Rangfolge unter den Lebewesen vor, vom einfachen bis zu komplexen Organismen, wobei der Mensch in dieser Rangfolge den ersten Platz einnimmt. Auch das entspricht natürlich der Evolutionstheorie, dass der Mensch den ersten Platz einnimmt in dieser Rangfolge. Dann haben wir hier einen Sprung. Wir haben bis jetzt von den griechischen Philosophen geredet und diese Philosophen haben auch unser Abendland christliches Europa, sage ich mal, geprägt. Dieses Wissen wurde tradiert, also Traditionen gab es da, die es überliefert haben, bis es dann noch einmal in der Zeit der Aufklärung noch mal richtig weiterentwickelt wurde. Und einer der ersten Philosophen in der Aufklärung war der Diderot um 1750 nach Christus. Der schlug vor, dass lebende Dinge durch spontane Erzeugung entstanden sind und dass sich die Arten durch einen fortwährenden Zufallsprozess verändern. Wie gesagt, das sind alles Philosophen, die hatten dafür keine wissenschaftlichen Belege, sondern das waren philosophische Überlegungen. Dann etwas später Erasmus Darwin, der Großvater von Charles Darwin. Er beschrieb in seinem Buch Zoonomia die stufenlose evolutionäre Entwicklung der Organismen von früheren Arten bis zu den heutigen Lebensformen. Man kann auch sagen, da war der Prototyp für die Darwin'sche Evolutionstheorie eigentlich schon da. Man weiß heutzutage, dass der Darwin seinen Großvater verehrte und dieses Buch schon als Kind regelrecht verschlang. Das war sein Lieblingsbuch. Das Buch, an dem er sozusagen sein Leben ausgerichtet hat. Dann in denselben Zeitraum ungefähr fällt der Philosoph bzw. Naturforscher Lamarck rein. Der hat die Theorie entwickelt, dass die Organismen Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben können, die sie während ihres Lebens erworben haben. Heute weiß man, ich habe das in einem anderen Vortrag erläutert, dass der Lamarckismus nicht funktioniert. Wissenschaftlich kann man beweisen, dass ein Lebewesen, beispielsweise ein giraffenartiger Vorfahre, der den höher liegenden Baum nicht erreichen kann, dieser Vorfahre konnte keinen längeren Hals bekommen, nur weil er sich angestrengt hat. Das funktioniert nicht. Ein Lebewesen verändert sich nicht, auch wenn es sich anstrengt, wenn eine Willensanstrengung da ist. So funktioniert keine Veränderung. Ja, da sind Mechanismen da, die Veränderung sogar verhindern in den Lebewesen. Aber das wusste man damals natürlich nicht und das war damals eine der Theorien, die da auf dem Tisch waren. Ja, und der letzte in dieser Reihe ist dann der Charles Darwin, der die Theorie entwickelt hat, dass die verschiedenen Tierarten, einschließlich dem Menschen, den er auch als Tier betrachtet hat, mit Hilfe des Prozesses der natürlichen Selektion entstanden sind. Also ein natürlicher Aussortierprozess soll sozusagen dazu geführt haben. Ich fasse nochmal zusammen. Also der Evolutionsgedanke, das haben wir jetzt gesehen, der hat eigentlich seine Wurzeln in der Religion des Hinduismus. Und die griechischen Philosophen haben diesen Gedanken aufgegriffen und formten daraus eine materialistisch-naturalistische Theorie für die Entstehung des Lebens. Und erst die Philosophen und Gelehrten der Aufklärung haben dann daraus die moderne Form der Evolutionslehre entwickelt, die in der Evolutionstheorie von Charles Darwin gegipfelt ist. Also das relativiert auch schon mal, es wird oft gesagt, Darwin hätte die Evolutionslehre oder Theorie erfunden. Das ist einfach nicht richtig, sondern das hat eine jahrtausende lange Geschichte und gründet sich auf philosophischen Überlegungen, die eigentlich letztlich in einer Religion gründen. Wir haben jetzt gesehen, die Evolutionstheorie steht eigentlich wissenschaftlich auf wackeligen Füßen. Sie wurde von Philosophen entwickelt. Aber wie wir wissen, diese Theorie existiert heute noch und sie hat in der Vergangenheit historische Folgen gehabt. Und die möchte ich jetzt erst einmal einige sehr bedeutende historische Folgen darlegen. Das Problem ist folgendes, dass der Evolutionsgedanke zu der Annahme verleiten könnte, es gäbe höher oder niedriger entwickelte Menschenrassen. Wenn Sie sich das so ansehen, so diese Abfolge, dann könnte man ja sagen, ja, man vergleicht hier sozusagen die Menschen miteinander. Dieser Gedanke des Vergleiches schleicht sich hier natürlich sehr schnell ein. Und Da könnte man denken, na, es gibt vielleicht wirklich höher oder niedriger entwickelte Menschenrassen. Das ist gar nicht so abwegig. Da zum Beispiel der Professor Huxley, evolutionistischer Biologe, hat dazu gesagt, kein vernünftiger Mensch, der sich der Tatsachen bewusst ist, glaubt, dass der durchschnittliche Schwarze dem weißen Mann ebenbürtig ist und noch viel weniger, dass er ihm überlegen ist. Der Gedanke ist jetzt der gefährliche Gedanke, dass man versucht, die Evolution durch das Ausmerzen weniger entwickelter Menschenrassen beschleunigen zu wollen. Also mit anderen Worten, man greift sozusagen ein, man hilft der Evolution irgendwie und beschleunigt sie dadurch. Charles Darwin hat selber gesagt, in Jahrhunderten gemessen werden in nicht allzu ferner Zukunft die zivilisierten Menschenrassen mit annähernder Sicherheit die wilden Rassen überall auf der Erde ausmerzen und ersetzen. Das ist ganz klar rassistisch. Oder hier der Kingsley, sogar anglikanische Priester, haben damals leider solche Auffassungen vertreten. Die farbigen Australiens, die Schwarzen Afrikas, erbärmliche Wilde in menschlicher Gestalt, müssen vom Antlitz der Erde verschwinden. Also man hat hier aus der damaligen Zeit australische Ureinwohner in Ketten auch gelegt, weil man dachte, die seien besonders niedrig entwickelte Menschen, die also in der Evolution zurückgeblieben wären. Oder hier, ganz extrem auch, der aus dem Kongo stammende Pygmäe Otabenga, der hier abgebildet ist, der wurde lebend 1906 im Bronx Zoo in New York, USA, ausgestellt, als sogenanntes Zwischenglied. Konnten sich die Leute sozusagen dieses Zwischenglied zwischen Mensch und affenartigen Vorfahren anschauen. Der Professor Stephen Gould gibt es auch offen zu, diesen Aspekt des Rassismus bei der Evolutionstheorie. Biologische Argumente für den Rassismus waren wahrscheinlich schon vor 1850 üblich, aber sie nahmen um ein Vielfaches zu, nachdem die Evolutionstheorie allgemein anerkannt war. Er sagt, die Evolutionstheorie hat eigentlich dem ganzen Rassismus erst so richtig den Schub gegeben, weil da hatte man jetzt eine wissenschaftliche Begründung dafür. Das Ausmerzen gesellschaftlich unerwünschter Gruppierungen fand seinen Höhepunkt in den großen atheistischen politischen Systemen des letzten Jahrhunderts. Diese Systeme stützten sich auf die Darwin'sche Evolutionstheorie. Das will ich jetzt im Einzelnen mal erläutern. Ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, aber es ist sehr überraschend, was man da rausfindet. Der Kommunismus, nun ist bekannt hier, das Kapital, die Schrift, die Karl Marx veröffentlicht hat, Kritik der politischen Ökonomie. Karl Marx und Friedrich Engels haben 1848 gemeinsam das Kommunistische Manifest geschrieben. Und Karl Marx dann 1867 das Kapital. Diese Schriften sollten zu einer Befreiung der Arbeiterklasse vom Kapitalismus führen. Das war damals die Idee, eine Befreiung der Unterdrückten. Sowohl Marx als auch Engels waren aber Atheisten und sie waren Verehrer der Darwin'schen Evolutionstheorie. Das werde ich gleich zeigen, warum das so war. Hier erst einmal ein Zitat von Marx. Meine Lebensaufgabe ist es, Gott zu entthronen und den Kapitalismus zu zerstören. Oder ich will mich an dem einen rächen, der oben regiert. Wir müssen gegen alle vorherrschenden Vorstellungen der Religion Krieg führen. Die Idee eines Gottes ist der Grundgedanke einer pervertierten Zivilisation. Sie muss zerstört werden. Karl Marx hat dann eine von ihm persönlich unterzeichnete Kopie der zweiten Ausgabe von Das Kapital an Charles Darwin geschickt, um sie ihm zu widmen. Er wollte ihm damit also zeigen, ja, dass sozusagen aufgrund der Evolutionstheorie von Charles Darwin er überhaupt erst in der Lage war und die Ideen hatte für sein Buch Das Kapital. Marx sagte auch, Darwins Buch, also die Entstehung der Arten, ist sehr wichtig und dient mir als Basis für den historischen Klassenkampf. Also das war sein Basisbuch, dessen sozusagen die ganze Theorie begründet hat. Hier Friedrich Engels, so wie Darwin das Gesetz der Evolution in der organischen Materie entdeckte, entdeckte Marx das Gesetz der Evolution in der menschlichen Geschichte. Also man hat es damals als Fakt angenommen, als wissenschaftliches Fakt, dass Evolution bewiesen wäre. Wir haben aber jetzt gesehen, dass wir 150 Jahre später wissen, dass die Fakten einfach fehlen und die Beweise fehlen. Russischer Kommunismus. Josef Stalin baute die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei Russlands 1924 zu einer Diktatur aus. Politische Gegner wurden radikal ausgemerzt, insgesamt mehr als 60 Millionen Menschen getötet. Stalin hat sich ja auf die kommunistische Theorie von Marx und Engels jetzt gestützt. Und er hat es versucht, in die Praxis umzusetzen. Stalin war ursprünglich ein strenggläubiger Sohn einer religiösen Mutter, bis er in seiner Jugend Charles Darwins Buch von der Entstehung der Arten las und tragischerweise Atheist wurde. Hier ist ein Zitat von ihm. Gott ist nicht ungerecht, denn es gibt ihn gar nicht. Wir wurden betrogen. Wenn Gott existieren würde, hätte er die Welt gerechter gemacht. Ich werde Ihnen ein Buch leihen und Sie werden es selber sehen. Das hat er jemandem Bekannten, das Buch von Charles Darwin geliehen, das er da zu der Zeit selber gelesen hat. Also da geht ganz klar daraus hervor, dass dieses Buch für ihn der Grund war, ja, nicht mehr an Gott zu glauben und seinen weiteren Werdegang ganz wesentlich bestimmt hat. Und wir wissen, was Stalin alles gemacht hat, welche Morde er begangen hat. Ein weiterer Punkt hier ist der deutsche Nationalsozialismus. Adolf Hitler, deutscher Führer und Reichskanzler. Er hat eine sogenannte Rassenhygiene betrieben und hat den Zweiten Weltkrieg begonnen. Unter seiner Diktatur kamen 20 Millionen Menschen ums Leben. Der Professor Kies, ein evolutionistischer Anthropologe, sagt Folgendes: Der deutsche Führer ist, wie ich immer wieder behauptet habe, ein Evolutionist. Er hat ganz bewusst versucht, in Deutschland die Evolutionstheorie in die Praxis umzusetzen. Also wieder jemand, der hier die Evolution in die Praxis umsetzen will. Adolf Hitler dachte, dass die Deutschen die am höchsten entwickelte, überlegene Rasse wären und dass sie es daher verdienen würden, die Welt zu regieren. Damals war es tatsächlich so, dass Deutschland kulturell und wissenschaftlich die Nase vorne hatte. Insofern war der Punkt zumindest richtig. Aber er hat natürlich den völlig falschen Schluss gezogen. Und hier ist ein Zitat von ihm: Die Natur will nicht, dass sich eine überlegene Rasse mit einer minderwertigen vermischt. Denn in diesem Fall wären all ihre Hunderttausende von Jahren während den Bemühungen, eine höhere evolutionäre Stufe zu erreichen, zunichte gemacht. Es ist logisch gedacht. Er sagt im Prinzip, okay, das ist jetzt die höchst entwickelte Rasse, da muss man jetzt aufpassen, dass die rein bleibt, dass sie nicht wieder mit früheren Evolutionsstufen sich vermischt. Ziel ist ja sozusagen auf dieser evolutionären Leiter immer weiter nach oben zu klettern. Für Hitler stellte die jüdisch-christliche Religion eine Rebellion gegen das Gesetz der natürlichen Auslese dar. Diese Auffassung hatte die Verfolgung der Christen und die systematische Vernichtung der Juden zur Folge. Also er hat im Prinzip gesagt, okay, wir haben dieses Naturgesetz, das hat uns Darwin bewiesen, Evolution ist ein Fakt und der christliche oder jüdische Glaube spricht da dagegen. Wenn man jetzt dem Schwachen hilft und Nächstenliebe übt, dann macht man gerade das Verkehrte, weil es soll sich ja das Starke und das Bessere soll sich durchsetzen und nicht das Schwache. Das Schwache soll aussterben. Praktisch alles ganz logisch, aber eben begründet auf die Evolutionstheorie. Hier nochmal ein Zitat von ihm: Die Lehre, er meint, des christlichen Glaubens ist eine Rebellion gegen das Gesetz der natürlichen Selektion mittels Kampf und das Gesetz des Überlebens des am besten Angepassten. Also eine Rebellion gegen dieses Gesetz. Der Stärkere muss dominieren und darf sich nicht mit dem Schwächeren vermischen. Wenn dieses Gesetz nicht eingehalten würde, wäre eine Höherentwicklung organischer Lebensformen undenkbar. Es ist logisch, aber grausam und falsch, wie wir heute wissen. Aber es ist nicht nur falsch, weil es einfach historisch falsch ist, weil da Furchtbares passiert ist. Es ist vor allen Dingen auch deswegen falsch, ich habe es gezeigt, weil man es wissenschaftlich, die Evolutionstheorie, nicht begründen kann. Man kann es umso weniger begründen, je mehr wir wissen. Ich habe die drei wesentlichen Gründe von der wissenschaftlichen Seite schon dargelegt. Das hatte damals zur Folge, ja, diese Rassenhygiene, wie hier, dass hier so Plakate überall aufgehängt wurden. 60.000 Reichsmark kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit. Volksgenosse, das ist auch dein Geld. Lesen Sie Neues Volk. Also damals ging es nicht nur erst einmal gegen die Christen und Juden, sondern erst einmal wollte man auch alle Behinderten und Leute, die irgendwie am Rande der Gesellschaft waren, die wollte man eliminieren. Rassenhygiene betreiben. Und das hat natürlich gegipfelt, wie wir alle wissen, in der Verfolgung und Tötung der Juden. Aber auch die Christen wurden verfolgt, wenn sie keine Kompromisse gemacht haben. Wenn sie wirklich zu Jesus gestanden haben, dann hat man sie auch verfolgt. Es gab aber durchaus Teile der Kirche, die damals mit dem Nationalsozialismus Kompromisse gemacht haben. Und hier sieht man also Häftlinge aus einem KZ-Konzentrationslager, die das überlebt hatten. Auch der chinesische Kommunismus muss in die gleiche Kategorie eingeordnet werden. Mao Zedong übernahm 1949 den Vorsitz der Volksrepublik China. Er enteignete gewaltsam Landeigentümer und ließ Menschen in Arbeitslager deportieren. Insgesamt kamen unter seiner Diktatur fast 80 Millionen Menschen ums Leben. Hier ein Zitat von ihm. Unterschiedliche Klassen kämpfen miteinander. Die einen triumphieren, andere werden ausgelöscht. Das ist der Verlauf der Geschichte. Das zeigt die Jahrtausende währende Historie der Zivilisationen. Und hier, der chinesische Sozialismus gründet sich auf Darwin und die Evolutionstheorie. Damit ganz klar nochmal zum Ausdruck gebracht, auf was er sich begründet hat, was sein Fundament war. Und hier eben wird gezeigt, wie man versucht hat, eben diese Religionen alle zu zerstören, die ganzen Götzenbilder. Man hat gemeint damals, dass ein neues Zeitalter angebrochen wäre, Zeitalter der Vernunft, womit man also sozusagen endlich diese ganzen alten mythischen Vorstellungen verbannen könnte und in ein neues Zeitalter der Vernunft eintreten könnte. Wenn man zusammenfasst, kann man sagen, die atheistischen Systeme des Nationalsozialismus und Kommunismus führten im vergangenen Jahrhundert zu einem katastrophalen Völkermord. Und diese Systeme stützten sich auf die Darwin'sche Evolutionstheorie, wobei sie das Ausmerzen unwerter gesellschaftlicher Gruppen zum Naturgesetz erhoben haben. Wie gesagt, logisch, wenn man an die Evolutionstheorie glaubt. Jetzt haben wir gesehen, eine kleine Rückblende in die Vergangenheit. Aber die Evolutionstheorie ist ja nicht tot, ganz im Gegenteil, ja. Und nur nimmt sie momentan nicht solche extremen Formen an, sodass man sie vielleicht so leicht erkennen könnte. Und das möchte ich jetzt ein bisschen im nächsten Punkt beleuchten, die nächste Stufe der Evolution. Obwohl die Evolutionslehre im letzten Jahrhundert verheerende Auswirkungen hatte und eine rein materialistische Weltanschauung keine befriedigenden Antworten auf existenzielle Fragen geben kann, halten die meisten Menschen weiterhin an ihr fest. Sie suchen einen Kompromiss zwischen der Evolutionslehre und den Religionen. Weltweit wächst die Erwartungshaltung, dass ein geistig-spiritueller Evolutionssprung kurz bevorsteht. Wir können es vielleicht ganz gut beobachten. Die meisten Menschen würden sagen, ja, Evolution, wenn man auch Umfragen macht in Deutschland und in Europa, würden die meisten sagen, ja, irgendwie muss das über Evolution passiert sein, dass das Leben entstanden ist und der Mensch. Aber man merkt schon, das ist ein bisschen zu materialistisch. Das kann es nicht sein, das befriedigt einen persönlich nicht. Da muss mehr sein im Leben. Und man sucht also irgendwo noch irgendwo was Spirituelles, Religiöses. Und das mündet sozusagen jetzt in letzter Zeit in eine regelrechte Erwartungshaltung weltweit, dass irgendwas passiert demnächst. Hier ist ein evolutionistischer Psychiater, der diese weltweiten Bewegungen der Leute ein bisschen analysiert und der sagt Folgendes: Die Zahl der Menschen, die die mystische Ebene der Entwicklung betreten, scheint sich bereits in ein oder zwei Generationen vertausendfacht zu haben. Man fragt sich, ob dieser explosionsartige Zuwachs ein gigantischer Sprung nach vorne in der Evolution der Menschheit ist. Hier der Dr. Maller, evolutionistischer UN-Generalsekretär und auch der Chefideologe, möchte ich jetzt mal sagen, der Vereinten Nationen, der sagt, ich glaube, dass die Menschheit eine gewaltige Bestimmung zu erfüllen hat und dass in unserer Evolution eine große Transformation bevorsteht. Das ist jetzt nicht irgendwer, wer das sagt, sondern dieser Mann, der hat auch viele Mittel, sozusagen seine Ideen umzusetzen, insbesondere über das Erziehungssystem, wird ganz subtil in Europa und auch weltweit Einfluss genommen, damit sich diese neue Weltanschauung und neue Weltsicht Bahn bricht. Aber da gehe ich nachher genauer drauf ein. Das ist hier so im Prinzip, was dahinter steckt, die Vorstellung in den Köpfen. Wir haben die Evolution vom affenartigen Vorfahren zum Menschen rein materiell sozusagen. Und jetzt sei es so weit, dass die nächste Stufe eine geistige sei. Jetzt würde sozusagen der Mensch irgendwie zum Übermenschen werden. Und die Menschheit stünde kurz davor, bevor diese Transformation, dieser Übergang stattfindet. Hier kann man ganz klar nennen, die New Age oder die Esoterikbewegung, die weltweit ja stark am Laufen ist, das sind Vorläufer dieses erwarteten geistig-spirituellen Evolutionssprungs. Aber nicht nur das, sondern es gibt noch ganz andere gesellschaftliche Gruppierungen, die sich auf eine große Veränderung vorbereiten. Und das sind vor allen Dingen sehr viele humanistische Gruppierungen. Eine besonders einflussreiche Gruppierung davon sind die Freimaurer. Die Freimaurerei ist die älteste und größte bruderschaftliche Vereinigung der Welt. Sie wurde im 17. Jahrhundert zur Zeit der Aufklärung gegründet und hat gegenwärtig weltweit mehr als 5 Millionen Mitglieder. Freimaurerei glaubt an den evolutionären Fortschritt. Das heißt aber in einem übertragenen geistigen Sinn, die Freimaurerei bezeichnet den Menschen als unbehauenen Rohling, der erst noch bearbeitet werden müsse. Durch stetiges Arbeiten an sich selbst soll der Freimaurer seinen Charakter verbessern. Beginnend auf der untersten Erkenntnisstufe, dem ersten Grad, kann sich ein Mitglied in seiner Persönlichkeit bis zu den höchsten Graden, da gibt es bis zu 99 Grade, hocharbeiten. Freimaurerei bezeichnet sich als Persönlichkeitsschule. Das ist kein Geheimnis, das kann jeder von Ihnen im Internet nachschauen. Sie können ins Internet eintippen bei Google, Freimaurer, Logen in Deutschland. Sie können auch selber Freimaurer werden, wenn Sie wollen. Ich würde es Ihnen nicht raten, aber Sie können beitreten. Und hier ist eine Werbung von der Internetseite der Vereinigten Großlogen von Deutschland. Da heißt es, liebe Besucher, herzlich willkommen auf der Webseite der Vereinigten Großlogen von Deutschland, dem Dachverband der 5 regulären deutschen Großlogen mit rund 14.000 Brüdern. Aktuelle Veröffentlichungen in den Medien und der Presse, nicht erst seit der Publikation von Dan Browns verlorenem Symbol, belegen das gestiegene Interesse an unserem traditionell eher verschwiegenen Bund. Bei uns sind traditionell formuliert freie Männer von gutem Ruf willkommen, die nicht bleiben wollen, wie sie sind, sondern ein Interesse an Persönlichkeitsentwicklung haben. Bei diesem Training schöpfen wir aus einem reichhaltigen historischen Brauchtum. Das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Man kann seine Persönlichkeit irgendwie verbessern. Warum habe ich jetzt gerade die Freimaurer hier als Beispiel rausgenommen? Nun, wie New Age bzw. Esoterik setzt die Freimaurerei zwar die Existenz irgendeiner höheren Instanz oder Kraft voraus, die über das Menschliche hinausgeht, aber sie verneint jede konkrete Gottesvorstellung. Das können Sie nachlesen, wenn Sie auf die Internetseiten der Freimaurer gehen. Da sind die Statuten in der Regel immer mit dabei. Und da wird ganz klar gesagt, dass sie keine konkrete Gottesvorstellung haben. Man soll an irgendwas Höheres glauben, sonst wäre es schlecht, sonst könnte man da eigentlich nicht so gut beitreten. Aber egal an was man glaubt, irgendwas Höheres muss es sein, irgendeine höhere Kraft, dann sei es in Ordnung. Insbesondere lehnen die Freimaurer auch den biblisch-christlichen Gott ganz bewusst ab. Für sie steht letztlich der Mensch im Vordergrund, also es handelt sich da um Humanismus und nicht Gott bzw. keine irgendwie geartete, konkrete Gottesvorstellung. Und jetzt gibt es einige Dinge, ich möchte Ihnen jetzt nur 4 Beispiele bringen, das können Sie alle selber recherchieren, es gibt Bücher dazu, von den Freimaurern selber veröffentlicht, Internetseiten, wo berühmte Freimaurer der Vergangenheit angegeben werden. Die der Gegenwart wollen sich in der Regel nicht nennen lassen, aus verständlichen Gründen vielleicht. Aber um Ihnen mal zu zeigen, wie unsere ganze Gesellschaft und Kultur beeinflusst ist von einem freimaurerischen Denken, habe ich Ihnen 4 Beispiele jetzt gebracht von äußerst bekannten Personen aus der Geschichte. Hier zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe, der war bekanntermaßen Freimaurer. Und der brachte der Natur eine geradezu religiöse Verehrung entgegen. Religion war für Goethe in erster Linie eine Sache des Gefühls. Erst die Summe der Weltreligionen schufen für ihn die moderne, akzeptable Metaphysik des Glaubens. Also ich habe das hier unterstrichen, es ging ihm also hier mehr oder weniger um einen großen Querschnitt, die Summe der Weltreligionen. Also nicht um die Wahrheit letztlich, sondern irgendwo so ein Summa summarum irgendwo. Eigentlich nichts anderes, was wir heute in der Esoterikbewegung auch haben. Einen großen Mischmasch, ganz verschiedene, unterschiedliche Richtungen und Bewegungen, aber keine klare Linie. Goethe hat praktisch in seinem ganzen Denken diese Dinge immer wieder einfließen lassen. Ein weiterer ganz berühmter Freimaurer ist der Gotthold Ephraim Lessing. Er argumentierte gegen den Glauben an die Offenbarung und gegen das Festhalten an den Buchstaben der Bibel. Er glaubte, dass die menschliche Vernunft, da haben wir wieder die menschliche Vernunft, sich auch ohne die Hilfe einer göttlichen Offenbarung entwickeln werde. Also auch hier wieder, auch er setzt die menschliche Vernunft über das Göttliche und hat es also ganz offen vertreten. Ein weiter berühmter Freimaurer ist Wolfgang Amadeus Mozart. Nicht so bekannt, aber beispielsweise kann man das ganz gut erkennen an seinem Stück Die Zauberflöte. Ursprünglich geplanter Titel war übrigens Die ägyptischen Geheimnisse, wo es um ägyptische Mysterien ging, aber der Titel wurde dann abgeändert. Da begegnet uns das freimaurerische Motiv des Prüfungswegs, das auf ägyptische Mysterien zurückgeht und dem Ziel der menschlichen Vervollkommnung im Diesseitigen. Also, dass der Mensch hier auf dieser Welt irgendwie vollkommen werden könne. Und ein letzter berühmter Freimaurer, den ich nennen möchte unter der Liste von vielen, ist hier der Alexander von Humboldt. Er war wie Goethe ein Pantheist. Das heißt, er hat die Auffassung vertreten, Gott sei eins mit dem Kosmos und der Natur. Während uns der biblisch-christliche Glaube sagt, dass Gott getrennt ist von seiner Schöpfung. Gott ist nicht eins, sondern Gott ist separat davon. Noch einmal zusammengefasst, was jetzt die Freimaurer glauben und was ich denke, was auch typisch ist für das, was immer mehr sozusagen Menschen im Rahmen dieser New Age und Esoterikbewegung glauben. Sie glauben, dass alle Menschen eine große Familie bilden. Sich eine gute Sache, nichts dagegen einzuwenden. Ja. An die persönliche Freiheit glauben Sie. Auch das kann ich bejahen. Ist nicht gegeben oft, aber trotzdem, man sollte daran festhalten. Ja. Jeder Mensch hat Recht auf diese Freiheit. An harte Arbeit. Gut, auch daran kann ich nichts Negatives finden. Aber jetzt kommt das, was es wirklich vom biblisch-christlichen Glauben unterscheidet. Und das sind drei wesentliche Punkte. Erstens, an ein Gleichgewicht von Gut und Böse wird geglaubt. Zweitens, dass viele Wege zur Vervollkommnung führen. Und drittens, dass der Mensch sich selbst vervollkommnen kann. Und die drei Punkte möchte ich jetzt noch ein bisschen ausarbeiten, damit es klar wird, wo eigentlich der Unterschied liegt. Was glauben Freimaurer? Also erst einmal, der Glaube an ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse ist nicht biblisch. Warum? Weil der Gott der Bibel das Böse verabscheut. Er selbst ist absolut gut und unvermischt mit dem Bösen und wird letztlich alles Böse aus seiner Schöpfung verbannen. In der Bibel heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Es ist keine Finsternis in Gott. Gott ist nur gut. Zweiter Punkt. Mit ihrer Auffassung, dass viele Wege zur Vervollkommnung des Menschen führen, stehen sie im direkten Widerspruch zum biblisch-christlichen Glauben, der nämlich besagt, dass es nur einen Weg zur Vervollkommnung zu Gott gibt und dieser Weg ist nur über Jesus Christus, Gottes Sohn, zu erreichen. Jesus hat selber von sich Folgendes gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine Aussage, die kann man glauben oder nicht, aber wer an die Bibel glaubt, der muss Jesus ernst nehmen an der Stelle und dann gibt es nur einen Weg. Der dritte Punkt, der Glaube an eine Selbstvervollkommnung, das heißt an eine selbstgemachte Evolution des Menschen, könnte man auch sagen, ist ebenfalls völlig unbiblisch. Warum? Weil uns die Bibel nämlich erklärt, dass der sündige Mensch gegen Gott rebelliert und ihm Gott daher den Weg zur Vervollkommnung verwehrt. Gott gewährt nur dem Einlass in den Himmel, also in den Ort, man kann sagen, der Ort der Vollkommenheit, der daran glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für seine Schuld bezahlt hat und ihn als seinen Herrn angenommen hat. Hier ein Freimaurer und Schriftsteller, Ward, sagt Folgendes: Die Freimaurerei lehrt uns, dass jeder Mensch seine eigene Konzeption von Gott herausarbeiten und auf diese Weise Erlösung erlangen kann. Genau das ist, was eigentlich die meisten Menschen heutzutage denken. Sie denken, ich kann mir mein eigenes Gottesbild machen. Ich kann auf meinen Weg zu Gott finden, so wie ich will. Das widerspricht dem, was uns der biblisch-christliche Glaube sagt. Es ist nicht vereinbar. Oder hier, Wilmshurst sagt, der Mensch muss nunmehr seine Evolution vollenden, indem er ein gottgleiches Wesen wird und sein Bewusstsein mit dem Allwissenden vereint. Der Mensch ist hier sozusagen der handelt, der sich sozusagen selber zu Gott hocharbeitet. Und Hall, Freimaurer und Mystiker, sagt noch krasser, der Mensch ist Gott im Entstehen. Er bringt es auf den Punkt, auf was das eigentlich hinausläuft, diese Evolution. Das Ziel nämlich dieser ganzen Entwicklung ist das Göttliche. Und das wussten auch die Hindus schon. Habe ich ja schon dargelegt, dass die Evolutionslehre ihren Ursprung im Hinduismus hat. Die Bibel sagt dazu Folgendes. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Gott ist hier der Handelnde, nicht der Mensch. Der Mensch wird göttlich, aber nicht aus eigener Anstrengung, sondern Gott macht es möglich. Und das ist der große Unterschied, diese Selbstüberschätzung der freimaurerischen Philosophie und jeder evolutionistischen Philosophie, dass der Mensch sich selber göttlich machen könne. Weil das steckt im Hinterkopf immer dabei. Und das ist einfach eine Selbstüberschätzung und entspricht nicht dem, was uns die Bibel sagt. Ich möchte an der Stelle eine kurze Pause machen und nach der Pause geht es dann weiter. Gut, ich möchte jetzt mit dem zweiten Teil meines Vortrags fortfahren. Und zwar mit der neuen Weltordnung. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass in der Bevölkerung eine zunehmende Erwartungshaltung der Menschen auf ein neues, goldenes Zeitalter da ist und das sich in den großen politischen und wirtschaftlichen Kräften dieser Welt niederschlägt. Und deren erklärtes Ziel ist es, bald eine globale Welteinheitsregierung zu schaffen. Hier beispielsweise Michail Gorbatschow sagt, weiterer globaler Fortschritt ist nur möglich durch das Streben nach universellem Konsens in der Entwicklung einer neuen Weltordnung. Oder der Außenminister, stellvertretende US-Außenminister Talbot, im nächsten Jahrhundert werden Nationen, so wie wir sie kennen, veraltet sein. Alle Staaten werden eine einzige globale Autorität anerkennen. Also er hat das vor dem Jahr 2000 gesagt, also er bezieht sich auf unser Jahrhundert, in dem wir jetzt leben. Oder hier Barack Obama sagt, alle Nationen müssen zusammenkommen, um eine sehr starke globale Regierung zu gründen. Der evolutionistische Bankier Warburg sagt, wir werden eine Weltregierung bekommen. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch einen Eroberungskrieg oder durch Einigung erreicht werden wird. Also wir haben bisher mehr über Evolution und über Religion gesprochen und jetzt sehen wir hier, dass aber politische, machtpolitische Kräfte hier auch am Wirken sind im Zuge dieser Bewegung. Und die wollen eine neue Weltordnung schaffen. Ein großes Hindernis aber für die neue Weltordnung sind die verschiedenen Religionen. Ja, warum? Weil die verschiedenen Religionen die Menschen einfach weltanschaulich stark voneinander trennen. Und aus diesem Grund hat eben die Bildung einer Welteinheitsreligion Vorrang und wird vor allem von den Vereinten Nationen stark vorangetrieben. Ich lasse hier nochmal den Chefideologen der Vereinten Nationen, den ehemaligen stellvertretenden UN-Generalsekretär Muller, sprechen. Mein großer persönlicher Traum ist es, eine gewaltige Allianz zu formen zwischen allen Religionen und religiösen Vereinigungen und den Vereinten Nationen, um allen Menschen auf dieser Erde Aussöhnung, Einheit und Frieden zu bringen. Das ist sicherlich ein gutes Ziel, hier Frieden und Aussöhnung zu schaffen auf dieser Erde, aber mit welchen Mitteln? Da reden wir noch drüber. Hier sieht man beispielsweise, direkt gegenüber dem UNO-Hauptgebäude in New York gibt es eine Kirche, eine neue Kirche. Die heißt Church Center of the United Nations. Also praktisch eine Welteinheitskirche, in der alle Religionen vertreten sind. Man sieht es ja hier an der Wand hinten, wo die Symbole der großen Weltreligionen hängen. Alle beten hier sozusagen, sagen sie, zum gleichen Gott. Es wird sozusagen ein großer Querschnitt genommen und auf die Art und Weise versucht man also hier schon den ersten Keim zu setzen für diese Welteinheitsreligion. Mahler sagt, wir müssen so schnell wie möglich zu einer Welteinheitsregierung und einer Welteinheitsreligion kommen unter einem Welteinheitsführer. Also hier sind jetzt drei Dinge genannt, die man parallel sozusagen anstrebt. Eine Einheitsregierung, eine Einheitsreligion und einen Einheitsführer. Nun, während immer mehr Menschen tatsächlich, gerade im Zuge der New Age und Esoterikbewegung, glauben, dass es viele Wege zu Gott gibt. Sie brauchen sich bloß mit den meisten Menschen unterhalten, die werden Ihnen das sagen, es gibt verschiedene Wege zu Gott. Verschiedene Religionen, die führen alle zum gleichen Ziel. Und der Mensch kann sich doch eigentlich selber vervollkommnen. Im Gegensatz dazu halten aber die bibeltreuen Christen daran fest, dass der Mensch sich nicht selber erlösen kann. Und sie setzen ihre ganze Hoffnung auf Jesus Christus. Und im Gegensatz zu den führenden politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen dieser Welt sind die bibeltreuen Christen nicht der Meinung, dass der Mensch aus eigener Kraft diese neue Weltordnung schaffen kann. Sie gehen nicht davon aus, dass der Mensch im Kern gut ist, sondern haben erkannt, dass der Mensch gegen einen heiligen und absoluten guten Gott rebelliert. Und da die bibeltreuen Christen an keinen anderen Weg zu Gott als über Jesus Christus glauben, können sie der geplanten Welteinheitsreligion nicht beitreten. Und deswegen, und das haben auch die Vereinten Nationen bereits erkannt, aber viele andere gesellschaftliche Gruppierungen, werden sie immer mehr als ein Hindernis für die neue Weltordnung gesehen und werden zusehends bekämpft. Und das möchte ich jetzt mal anhand von drei Beispielen zeigen. Zum einen der sogenannte Klimaschutz, den hatte ich ja letzten Freitag schon die wissenschaftlichen Hintergründe beleuchtet, dass es überhaupt keinen wissenschaftlichen Grund dafür gibt, den Menschen als Hauptverantwortlichen für den Temperaturverlauf der Erde zu sehen. Nichtsdestotrotz, in den Köpfen der Menschen hat sich das wahrscheinlich jetzt verfestigt. Jeder denkt irgendwo bei Klimaschutz, CO2, das lässt sich nicht mehr so leicht aus den Köpfen der Leute rauskriegen. Und das ist ja die Absicht, hinter dieser Strategie solche Themen zu platzieren, dass das nicht mehr aus den Köpfen verschwindet. Auf weltpolitischer Ebene versucht man sozusagen im Deckmantel des Umweltschutzes über das Thema Klimawandel ein globales machtpolitisches Instrument einzusetzen. Gleichzeitig soll eine neue, weltumspannende, grüne Religion etabliert und die christliche Weltanschauung, die den Menschen als Geschöpf Gottes über die Tiere stellt, in Misskredit gebracht werden. Erstens einmal dieser machtpolitische Aspekt. Chirac sagt dazu, der französische Präsident, das Kyoto-Protokoll stellt die erste Komponente einer authentischen globalen Regierung dar. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte installiert die Menschheit ein echtes Instrument globaler Regierungsgewalt. Also hier wird deutlich, auf was es eigentlich rausläuft. Man benutzt es sozusagen als Vehikel, dieses Thema Klimaschutz oder Klimawandel, um eine erste Komponente einer globalen Regierungsgewalt einzusetzen. Im Artenvielfaltsbericht der Vereinten Nationen heißt es, während Islam und Christentum als die Wurzel der Umweltprobleme verurteilt werden, werden im gleichen Bericht Buddhismus und Hinduismus gelobt, da sie nicht so stark von der Sichtweise abgerückt wären, dass die Menschen Teile einer Einheit von lebenden und nicht lebenden Elementen sind. Also hier geht es jetzt darum, ich hatte das ja schon erläutert, dass dieser hinduistische oder New Age Aspekt davon ausgeht, dass alles eins ist, sozusagen, auch das Göttliche. Und das biblische, christliche und auch der Islam gehen aber davon aus, dass die Schöpfung getrennt ist von Gott, weil Gott sozusagen der Schöpfer separat ist von seiner Schöpfung. Und hier werden sozusagen Islam und Christentum als Ursache für die Umweltprobleme gesehen. Da sieht man also schon diese feindliche Haltung diesem Ein-Gott-Glauben gegenüber. Und ich habe das ja in meinem Vortrag schon angeschnitten, letzten Freitag. Ein weiterer Punkt ist der Tierschutz, würde man sagen, was hat denn das damit zu tun? Ist doch ganz interessant, wenn man da reinschaut, hier der Eisbär Knut, sicherlich vielen bekannt. Wie der Klimaschutz will auch der politische Tierschutz den jüdisch-christlichen Glauben in Misskredit bringen. Warum? Naja, nach Vorstellung der evolutionistischen Tierschützer ist der Mensch lediglich ein höher entwickeltes Tier und daher nicht wesentlich wertvoller als die Tiere. Das bringt hier die evolutionistische Tierschützerin Newkirk ganz krass auf den Punkt. Sie sagt, 6 Millionen Juden starben in Konzentrationslagern, aber 6 Milliarden Brathähnchen werden dieses Jahr sterben. Es klingt jetzt fast lächerlich, aber der Professor Peter Singer, ein evolutionistischer Bioethiker, der sozusagen eine Ethik aufbaut auf dieser evolutionistischen Sicht, der sagt, der christliche Glaube ist unser Feind. Wenn sich die Tierrechte durchsetzen sollen, müssen wir die jüdisch-christlich-religiöse Tradition zerstören. Also das verbirgt sich jetzt in Wahrheit dahinter bei diesen Leuten. Was ich aber noch wesentlich wichtiger finde und was jetzt uns unmittelbar betrifft, weil es einfach unsere Kinder betrifft, ist die Erziehungspolitik. Und hier versuchen die Vertreter der Evolutionstheorie, ihre Weltanschauung bereits der jungen Generation aufzuprägen. Ihr erklärtes Ziel ist es, eine neue Weltordnung vorzubereiten, in der der biblisch-christliche Glaube keinen Platz mehr hat. Das wird in Amerika schon sehr offen ausgesprochen. Hier ist beispielsweise der evolutionistische Politiker Hoagland, der sagt Folgendes: Bibelgläubige Menschen haben kein Recht, ihre Kinder mit ihren religiösen Überzeugungen zu indoktrinieren, weil wir, der Staat, sie darauf vorbereiten, dass Amerika Teil einer globalen Gesellschaft werden wird, wo ihre Kinder nicht hineinpassen würden. Also er argumentiert im Prinzip so, die Eltern der Bibelgläubigen dürfen ihre Kinder ja nicht erziehen, aber der Staat darf es schon. Ja? Also das ist praktisch die Indoktrination, wird sozusagen auf den Staat verlegt, aber das sagt er ja nicht, dass hier der Staat eigentlich hier vorgibt oder vorgeben will. Und das Ziel ist auch hier wieder diese globale Gesellschaft. Man weiß eben, dass man nur dann eine globale Gesellschaft errichten kann, weltweit, wenn überall dieser globale, religiöse, kulturelle Konsens vorhanden ist. Und da kann es keine Gruppierung oder darf es keine Gruppierung geben, die an eine Wahrheit glaubt, sondern es muss ein großes Sammelsurium sein, wo jeder irgendwo sich zurechtfinden kann. Die Professorin Porco, evolutionistische Astronomin, sagt jetzt, also von der wissenschaftlichen Seite her, wir müssen unseren Kindern schon in sehr jungen Jahren von der Entstehung des Universums erzählen. Viel großartiger und beeindruckender als irgendetwas, was von irgendeiner Schrift oder von Gott angeboten wird. Also diese Leute, die wissen ganz genau, dass man die Leute beeindrucken kann durch super Animationen über den Urknall und Evolution und Dinosaurier, und da läuft ja sehr viel und man kann mit Computertechnik heutzutage unglaubliche Dinge machen. Und da kann man die Kinder, die Jugend schon beeindrucken mit sowas. Und das wissen die natürlich und das wollen die auch, weil das Ziel eben diese evolutionistische Weltsicht ist, die zu dieser Globalisierung letztlich führen soll. Aber nicht nur in Amerika laufen diese Dinge. Wir sind ja hier in Europa, da könnte man denken, es ist alles weit weg. Zum einen ist es aber so, dass es ja alles, was sich in Amerika abspielt, über kurz oder lang auf die eine oder andere Weise nach Europa kommt. Aber es gibt hier noch ein Thema, das ist die Europäische Verfassung. Die Europäische Union bereitet, und zwar von der Öffentlichkeit eigentlich weitgehend unbemerkt, die Einführung einer europäischen Verfassung unter gleichzeitiger Abschaffung der Verfassungen aller Mitgliedsländer vor, darunter auch die Abschaffung des deutschen Grundgesetzes. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. In der europäischen Verfassung kommt der jüdisch-christliche Gott nicht mehr vor. Er kommt jetzt in unserem Grundgesetz noch vor, aber in dieser Verfassung nicht mehr. Anstelle christlicher Werte findet man nur noch humanistisches Gedankengut. Kann ich Ihnen den Internet-Link geben, da kann man den aktuellen Stand runterladen und selber nachlesen. Die europäische Verfassung ebnet auch den Weg für eine weitere machtpolitische Konzentration und bildet damit eine Gefahr für die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Es gibt Gegenstimmen, beispielsweise hier der Professor Roman Herzog, der sagt, die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Die meisten Menschen stehen der europäischen Integration im Grundsatz positiv gegenüber. Gleichzeitig aber beschleicht sie das immer mächtiger werdende Gefühl, dass da etwas nicht stimmt, dass eine intransparente, komplexe und verflochtene Mammutinstitution entstanden ist, die losgelöst von Sachproblemen und nationalen Traditionen immer weitere Regelungsbereiche und Kompetenzen an sich zieht. Ja, wohin wird jetzt dieser Weg führen? Wir haben jetzt also hier schon Vorstufen, in Europa bewegt sich was, in Amerika. wohin wird der Weg uns führen? Wird die Menschheit endlich den ersehnten weltweiten Frieden, Wohlstand und Spiritualität erreichen? Das ist für die meisten Menschen so das Paket, was stimmen muss. Die Bibel sagt vorher, dass es der Menschheit tatsächlich gelingen wird, ein globales Friedensreich auf dieser Welt zu schaffen. In der Bibel sind ja sehr viele Voraussagen über die Zukunft. Und das wird, sagt die Bibel, tatsächlich passieren. Sie sagt aber auch, dass dieses Friedensreich nur von kurzer Dauer sein wird. Weil, und das sage ich jetzt, weil die Rationalisten und Humanisten dieser Welt übersehen haben, dass das Spiel mit den Religionen und die Forcierung einer Welteinheitsreligion ein Spiel mit dem Feuer ist. Das möchte ich dann gleich erläutern. Weil durch die Religionen werden Mächte entfesselt, das sagt uns die Bibel, die weit über alle menschlichen Möglichkeiten hinausgehen und die aus einer unsichtbaren Realität stammen, die parallel zu unserer sichtbaren Welt existiert. Ich habe Ihnen ja gleich zu Anfang gesagt, dass die Evolutionstheorie nicht funktioniert. Eine rein materialistische Erklärung des Ursprungs des Lebens funktioniert nicht. Deswegen haben ja auch die Nobelpreisträger Watson und Crick beispielsweise gesagt, es braucht eine Intelligenz. Aber letztendlich brauchen wir eine Intelligenz außerhalb dieses Universums. Wir brauchen etwas außerhalb unserer erfahrbaren materiellen Welt. Da muss was sein, eine Intelligenz, die außerhalb dieses erschaffenen Universums ist. Und es muss diese unsichtbare Realität geben. Das sagen uns allein die logischen Schlussfolgerungen aus den wissenschaftlichen Daten. Da gibt es eine unsichtbare Realität und die muss einen großen Einfluss haben. Und die Bibel sagt uns, ja, sie hat einen großen Einfluss und sie sagt uns nicht nur, dass sie einen hat, sondern sie sagt uns auch, was für einen. Und das möchte ich jetzt im letzten Abschnitt im Zusammenhang einfach mit den ganzen Dingen, die ich bisher gebracht habe, nochmal ausführen. Was sagt uns die Bibel voraus? Erstens einmal kann man Folgendes sagen. Wir haben ja gesehen, dass der Rationalismus und der Humanismus ja erstmal zurückgehen bis in die Zeit der Aufklärung und der griechischen Philosophen. Aber wir werden jetzt sehen, die Bibel sagt uns, dass diese beiden Bewegungen, sage ich jetzt mal, oder geistlichen Denkrichtungen, ihren Ursprung ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte haben. Die Bibel bezeichnet dieses Ereignis, das hier am Anfang der Menschheitsgeschichte stand, als den Sündenfall. Was ist das? In diesem Ereignis, nachdem Gott den Menschen sozusagen schuf, diesen komplexen Körper, sage ich mal, mit Seele und Geist und allem, was dazugehört, hat der Mensch aber sich gegen Gott aufgelehnt, er hat rebelliert. Und er wurde dabei angestiftet von einem Geistwesen namens Luzifer. Gott hat, sagt die Bibel, nicht nur uns sichtbare Wesen, sondern auch für uns unsichtbare Geistwesen in dieser unsichtbaren Realität geschaffen. Da gab es bereits eine Rebellion gegen Gott. Da sind viele Engel, nennt die Bibel diese Geistwesen, abgefallen von Gott. Und dieses Geistwesen hat die Menschen ebenfalls verführt, indem er vorschlug, zu versuchen, von Gott unabhängig selbst wie Gott zu werden. In der Bibel heißt es ganz konkret, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, also von der verbotenen Frucht, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Versuchung war hier die, wie Gott zu werden. Und diese erste Rebellion des Menschen gegen Gott ist aber, sagt die Bibel, gescheitert, weil Gott den Menschen aus seiner Gegenwart verbannt hat und die Erde verflucht hat. Und was wir heute hier haben, diese Welt, in der wir leben, warum das alles so aus den Fugen geraten ist, ist nicht, weil dieser Gott nicht in der Lage wäre, das alles wieder in Ordnung zu bringen, sondern er hat es ganz bewusst so gemacht. Er hat einen Fluch auf diese Erde gelegt, damit der Mensch erkennt, dass es ohne ihn nicht geht. Aber wir wissen es, die meisten Menschen lassen sich davon nicht beeindrucken, kehren nicht um zu Gott oder suchen Gott nicht. Und der Mensch hat eigentlich nie den Gedanken aufgegeben, wie Gott werden zu wollen und hat schließlich die Religionen erfunden. Mit Hilfe der Religionen wollte der Mensch letztlich sein Ziel, wie Gott zu werden, doch erreichen. Und ein Meilenstein in der Erfindung der Religionen war der Turmbau zu Babel, den die Bibel ebenfalls beschreibt. Das war ein pyramidenähnlicher Turm, also nicht so das vielleicht, was dieses Bräugelbildnis zeigt, dieses etwas seltsame Gebilde, sondern es war so eine Art Stufenpyramide, wie man sie heute im Gebiet des Irak noch findet. Und das war eine Anbetungsstätte für andere Götter als den Gott der Bibel. Und diese Anbetungsstätte wurde von dem babylonischen Herrscher Nimrod, Nimrod heißt auf Hebräisch im Übrigen Rebell, circa 2000 450 vor Christus erbaut. Nimrod war nach der Bibel der erste Gewaltherrscher oder man könnte auch sagen der erste Diktator der Weltgeschichte und ließ sich schließlich sogar selbst als Gott anbeten. Das ist hier so ein typisches Ziggurat, nennt man das, also turmähnliche Gebilde. Ganz oben sieht man einen Tempel, einen Götzentempel, also andere Götter, irgendwelche Götzen, die also nach der Bibel gar nicht existieren. Und das ist hier zum Beispiel also so ein Götzenbild. Das babylonische Weltreich, das wissen wir, das ging zugrunde. Aber die Religionen haben sich weiterentwickelt und insbesondere in Asien. Und dort, gerade in Asien, ist auch der Hinduismus entstanden. Und aus diesem Hinduismus haben dann die griechischen Philosophen, wie wir gehört haben, die Evolutionslehre entwickelt. Das heißt, Evolution ist im Grunde eine Religion. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagt ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionslehre, der Professor Michael Ruse, evolutionistischer Wissenschaftsphilosoph. Evolution ist eine vollwertige Alternative zum Christentum. Evolution ist eine Religion. Das war so, als Evolution noch in den Anfängen steckte und ist auch heute noch so. Und jetzt wird uns auch klar, warum die wissenschaftlichen Daten diese Theorie nicht bestätigen. Es ist nämlich eine Religion. Und eine Religion kann man mit Wissenschaft nicht beweisen. Die moderne Weiterentwicklung der Evolutionslehre zu einer spirituellen Evolution des Menschen, das haben wir ja gesagt, heutzutage sind wir in einem Zeitalter, wo die Menschen erwarten, dass ein spiritueller Evolutionssprung stattfindet. Diese Weiterentwicklung geht davon aus, dass der rationale Mensch unabhängig von Gott sei und sich selber vervollkommnen könne. Der Mensch könne sich sozusagen selbst eine Welt der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit schaffen. Nicht Gott sei das Maß der Dinge, sondern der Mensch. Man nennt das Humanismus. Und das knüpft eben aber direkt an den Sündenfall an, der in der Bibel beschrieben ist, wo der Mensch wie Gott sein wollte. Gerade dieses Friedensreich schafft der Mensch nicht ohne Gott, sagt die Bibel. Die Bibel sagt uns vorher, dass der Mensch sein Ziel, eine Welt der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ohne die Hilfe von Gott und alleine durch seinen Verstand zu schaffen, tatsächlich für kurze Zeit erreichen wird. Es ist ganz erstaunlich, dass uns die Bibel das vorhersagt. Und dazu wird der Mensch alle politischen, wirtschaftlichen und religiösen Kräfte dieser Welt bündeln und eine Welteinheitsreligion, eine Welteinheitswährung und eine Welteinheitsregierung schaffen. Diese drei Punkte, die habe ich vorher genannt, das waren die Ziele, die wir gehört haben von den Politikern. Genau diese Ziele stehen aber auch in der Bibel drin als Vorhersage. Jahrtausende, bevor es sozusagen jetzt passiert. Die Bibel sagt, es wird dazu kommen, dass die Welt von einem Staatenbund bestehend aus verschiedenen Machtblöcken mit entsprechenden Herrschern oder Verwaltern, die aufs engste zusammenarbeiten, regiert wird. Und eine regionale Vorstufe von diesen Machtblöcken ist natürlich die EU, das ist klar. Aber das ist nur eine Vorstufe, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind noch nicht so weit, dass die Welt insgesamt sich vereinen würde. Wir brauchen dazu wahrscheinlich noch eine Katastrophe oder ein großes Ereignis, ein weltpolitisches, so wie es der Rockefeller schon ausgedrückt hat. Aber daraufhin arbeiten gewisse Gruppierungen, denke ich, schon hin. Die Bibel sagt uns, dann wird ein einzelner Mann auftreten. Einige Herrscher werden abtreten und die übrigen werden ihm freiwillig ihre ganze Macht übertragen. Also ganz bildlich und stark vereinfacht, sagt die Bibel, wird es dann weltweit sowas wie regionale Verwalter geben, die zusammenarbeiten. Und dann wird einer kommen, der alle Fäden in der Hand hat. Und es wird so weit gehen, dass dann sogar noch drei abtreten werden. Und der wird dann wirklich die Welt regieren. Die Bibel sagt uns auch, dass dieser Weltherrscher intelligenter sein wird als jeder menschliche Herrscher vor ihm. Und es wird ihm gelingen, weltweit Frieden und Sicherheit herzustellen. Das wird so sein, dass die Menschen diesen Zustand begrüßen werden. Die meisten werden dem zujubeln, weil er sozusagen als erster Mensch in der Weltgeschichte es schaffen wird, die Menschheit zu vereinen und Frieden und Sicherheit scheinbar auf Dauer herzustellen. Scheinbar. Und wie gesagt, die meisten Menschen werden denken, dass die Menschheit am ersehnten Ziel angekommen ist und dass ein neues, goldenes Zeitalter des Humanismus, der Rationalität und Spiritualität begonnen hat. Aber die Bibel sagt uns auch, dass schon bald dieser Weltherrscher sein wahres Gesicht zeigen wird. Er wird seinen göttlichen Anspruch geltend machen. Das heißt, er wird die Menschen verführen, ihm zu huldigen und ihn anzubeten. Er wird sich anbeten lassen. Ich denke, wir haben bereits einmal in der Geschichte des deutschen Volks das erlebt, dass das deutsche Volk von einem scheinbar wohlmeinenden Führer getäuscht und manipuliert wurde. Dieser hat ebenfalls behauptet, seinen Auftrag direkt von Gott bekommen zu haben, um das Volk in eine neue, bessere Zukunft zu führen, und ließ sich auch selbst als Retter und Held huldigen und anbeten. Und eine dieser Propagandafilme, die möchte ich jetzt einen kurzen Ausschnitt zeigen, möchte darauf hinweisen, dass Sie darauf achten, wenn betont wird, dass er seinen Auftrag von Gott hat. Wir wissen, dass das nicht weltumspannend war, das, was er da getan hat. Das hat nur Europa betroffen. Aber stellen Sie sich das, was Sie da jetzt sehen, einfach weltumspannend global vor. Alles noch viel größer. Ein Mann mit entsprechender Macht ausgestattet und einem Charisma und einer unglaublichen Intelligenz. Wie denn vielleicht aufgefallen ist, das Vokabular, das benutzt wurde, ist teilweise auch christlich. Adolf Hitler hat es sehr geschickt verstanden, biblische Sprache zu benutzen. Er hat von Sünde gesprochen, eben beispielsweise von der Sünde gegen das Gesetz der natürlichen Evolution. Er hat Gott zitiert. Es war wirklich eine Religion. Man kann es auch sehen an den Aufnahmen, es drängt sich der Eindruck auf. Und es stellen sich das vor, einfach weltweit, jemand, der wirklich auch Erfolge hat. Dieser weltweite Führer muss jetzt keine Kriege wollen, sondern der sorgt, sagen wir mal, dafür, dass ein Heil eintritt, in dem Sinne, dass es allen Menschen gut geht, dass Wohlstand erzielt wird, dass die Kriege aufhören. Die Bibel sagt uns, damit dieser Weltherrscher angebetet wird von den Menschen, wird er große Reden halten, wie wir es gerade gesehen haben, aber er wird sogar übernatürliche Zeichen und Wunder tun. Und dadurch werden die Menschen glauben, dass nicht Jesus Christus, sondern er selbst der von der Menschheit ersehnte Erlöser ist. Also damit werden Dinge passieren, die sozusagen die meisten Menschen nicht mehr verstehen werden, wenn der übernatürliche Wunder vollbringen wird. In der Bibel heißt es folgendermaßen, wenn das Tier, also dieser Weltherrscher wird auch als das Tier bezeichnet, sein Maul aufriss, beleidigte es Gott. Es verhöhnte seinen Namen, sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Hier wird wie in der Vergangenheit gesprochen. Die Bibel spricht öfters von Dingen, die in der Zukunft passieren, als ob sie in der Vergangenheit wären, weil aus Gottes Sicht ist das alles schon passiert und Gott weiß schon, wie das hinausgeht. Also für Gott ist das, was für uns noch Zukunft ist, bereits passiert. Und sie beteten den Drachen Luzifer an, dieser Engel, dieser Rebell, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen. Also das wird deutlich hier, dass die Menschen ihn anbeten werden. Weil sich dieser Weltherrscher nun als der wahre Erlöser der Menschheit ausgeben wird, bezeichnet ihn die Bibel auch als den Antichristus, oder man kann es auch übersetzen als den Anstattchristus oder Ersatzchristus. Schließlich wird es so weit kommen, dass alle, die ihn nicht anbeten wollen, getötet werden. Der Antichristus wird sich damit als der letzte Diktator der Weltgeschichte entpuppen, der sich aber im Wesentlichen nicht anders wie Nimrod, wie wir es gesehen haben, der erste Diktator verhalten wird. Warum verhält sich der so ähnlich? Die Bibel hat auch da wieder eine Antwort. Aber kommen wir gleich drauf. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das ist so ein Götzenbild, das da offenbar aufgestellt werden wird und die Leute müssen das anbeten. Und wer das nicht tut, wird getötet oder er wird sterben. Die Bibel sagt uns, dahinter steckt eine unsichtbare Realität. Ein Marionettenspieler, dieses rebellische Geistwesen Luzifer, der seit Jahrtausenden die Weltgeschichte im Hintergrund gelenkt hat und der dann in Gestalt des Antichristus sichtbar werden wird. Luzifer hat die Menschen geschickt getäuscht, indem er sie glauben ließ, dass sie selbst die Kontrolle über ihr Denken und Handeln hätten. Das zieht sich wie ein roter Faden bei der Bibel durch. Diese unsichtbare geistliche Macht übt einen enormen Einfluss auf unsere Welt aus. Und das ist der Grund dafür, warum sich die Menschen oft so irrational und vollkommen unvernünftig und böse verhalten, weil der Mensch anfällig ist für diese Beeinflussungen, seitdem er sich von Gott abgewandt hat. Die Bibel erklärt, dass von Geburt an jeder Mensch ein Rebell ist oder Sünder ist und unter dem Einflussbereich dieses Geistwesens steht. Obwohl er denkt, dass er Herr seiner Gedanken ist, ist er nicht frei und wird von Luzifer stark beeinflusst. Das gilt insbesondere auch für die Rationalisten und Humanisten, die denken, sie seien frei in ihrem Denken. Aber es ist nicht so. Die Bibel sagt, es ist eine große Selbsttäuschung, wenn man das glaubt. Die Bibel erklärt weiter, dass nur wenn ein Mensch Buße tut und Jesus Christus annimmt, er von dieser Diktatur Luzifers befreit wird. Ich möchte hier nochmal was aus der Bibel vorlesen. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Also Gott hat es nach der Bibel so eingerichtet, dass jeder, der sich ihm nicht unterwirft, das heißt seinem Sohn, dass der sich jemand anders unterwerfen muss. Und das ist dieser Luzifer. Also wir Menschen haben gar keine Wahl. Wir können nur aussuchen, wem wir uns unterstellen, aber wir können nicht sagen, wir unterstellen uns gar niemanden. Das hat Gott nicht so eingerichtet. Das Treiben Luzifers, sagt die Bibel, und seines Antichristus wird aber ein jähes Ende finden, weil Gott eingreifen wird und er wird dann aller Welt zeigen, dass nicht der Antichristus der Erlöser der Menschheit ist, sondern sein Sohn, Jesus Christus. Dazu wird Gott seinen Sohn, Jesus Christus, zurück auf diese Welt schicken, also in diese sichtbare Welt hinein. Diesmal wird aber Jesus Christus nicht mehr der unscheinbare Mensch sein, der hier am Kreuz stirbt, der so verachtet ist von vielen, sondern er wird als wahrer Herrscher und Richter dieser Welt wiederkommen, in aller Gewalt. Und hier heißt es folgendermaßen in der Bibel, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Was uns die Bibel hier sagt, ist ganz anders als das, was uns die Einheitsreligionen oder andere Richtungen sagen wollen, Gott kann durchaus zornig sein. Er ist ein Gott der Liebe, aber auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und er wartet, aber er wird am Schluss richten. Und dieses Gericht wird sichtbar kommen, dem sich keiner entziehen wird, und zwar sichtbar auf dieser Welt. Jesus Christus wird die Herrschaft des Antichristus beenden, heißt es weiter in der Bibel, und er wird ihn in den ewigen Feuersee werfen lassen. Und das Tier wurde ergriffen und lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Schließlich heißt es weiter, wird es dazu kommen, dass alle Toten wieder auferstehen. Gott hat die Macht, uns wieder von den Toten auferstehen zu lassen, so wie er seinen Sohn hat auferstehen lassen, wie er auferstanden ist. Und jeder Mensch wird letztlich vor Gottes Thron gerichtet werden. Wer dann nicht Buße getan hat, und zwar hier schon auf dieser Welt, und Jesus Christus vertraut hat, wird, sagt die Bibel, wie bereits der Antichristus in den ewigen Feuersee geworfen werden. Und diejenigen, die Buße getan, die also quasi umgekehrt sind in ihrem Leben, die erkannt haben, dass Jesus Christus der einzige Weg ist und ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben, die werden das ewige Leben erlangen. Die Bibel sagt dazu, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. An der Stelle ist es eine Sache, die jeden einzelnen Menschen betrifft, ob er das glauben will oder nicht. Aber Gott stellt uns vor die Wahl, irgendwas zu glauben, an irgendeine Religion. Und wir haben gesehen, dass die Religionen oder alle Religionen, die sich beispielsweise auf die Evolutionstheorie gründen, wie der Hinduismus und daraus abgeleitet auch der Buddhismus, wissenschaftlich gesehen überhaupt nicht haltbar sind. Und wir haben heutzutage so viele Indizien dafür, dass die Religionen die Wahrheit nicht beschreiben, weil sie einfach wissenschaftlich gesehen schon nicht richtig sind, sodass man sich die Frage stellen muss mit dem, was wir heute wissen und was wir von der Schöpfung wissen, was wir für Informationen schon haben. Lässt mich die Frage jetzt kalt, was die Bibel sagt, oder nehme ich das ernst? Glaube ich daran, dass es viele Wege zu Gott gibt, und das glauben die meisten Menschen heute, und dass es den Menschen letztlich doch gelingen wird, ein Friedensreich auf dieser Welt zu errichten. Auch das glauben die meisten, dass es irgendwie doch gehen wird. Und deswegen die Frage an Sie. Glauben auch Sie noch an das Gute im Menschen? Hat man Ihnen das so eingerichtet? Oder haben Sie bereits erkannt, dass der Mensch im Kern eben nicht gut ist? Es ist manchmal schwer, sich der Wahrheit zu stellen. Aber es ist besser, sich der Wahrheit zu stellen, als hinterher die Konsequenzen zu ziehen. Und dass der Mensch Hilfe braucht, nämlich von Gott. Haben Sie erkannt, dass es nur einen einzigen Gott gibt und nicht viele? Dass es nur eine Wahrheit gibt und nicht viele? Als Physiker weiß ich, es gibt nur ein Gravitationsgesetz und nicht 5 oder 10. Wissen Sie, das ist alles so unsinnig, von verschiedenen Wahrheiten, die gleichzeitig da sind, zu reden. Es kann nur eine geben. Und dass dieser einzig wahre Gott in Jesus Christus Mensch wurde, um am Kreuz auch für ihre Schuld zu bezahlen. Die Frage ist also jetzt, die ich auch an Sie jetzt stelle. Wollen Sie Gottes Gericht über allen Unglauben und alle falsche Religion entgehen und ewiges Leben erlangen? Das bietet Gott nämlich an. Dann nehmen Sie doch einfach das Opfer am Kreuz, das Jesus Christus für Sie schon vollbracht hat, an, indem Sie Ihre Schuld vor Gott bekennen und Jesus als Ihrem Herrn nachfolgen. Mehr will Gott nicht. Gott will, dass ihm die Ehre gegeben wird, dass wir uns beugen vor ihm. Und dann beugt sich Gott auch zu uns runter.